Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wahrscheinlich hat niemand in den letzten 25 Jahren so viele Buchkritiken gelesen wie das Perlentaucher-Team. Jeden Tag werten die Mitarbeiter dieser Plattform die Rezensionen aller großen deutschsprachigen Tageszeitungen aus und schreiben kurze Zusammenfassungen auch von unseren Rezensionen hier im Deutschlandfunk Kultur. Im März 2000 haben Thierry Chervel und Anja Seliger zusammen mit Adam Schwienzek und Niklas Seliger den Perlentaucher gegründet und er ist längst nicht mehr aus der literarischen Öffentlichkeit wegzudenken. Bei mir ist jetzt Thierry Chervel aus der Geschäftsführung des Perlentauchers. Hallo, herzlich willkommen, Herr Chervel.
Hallo, Tag.
Zum Jubiläum, ich habe es schon vorhin gesagt, da haben Sie so eine Kritikerumfrage gestartet zu den wichtigsten Büchern des vergangenen Jahrhunderts und haben da eben so Leute wie Dennis Scheck oder Maike Fessmann gefragt, was das für Sie war. Warum wollten Sie das wissen?
Es geht um die wichtigsten oder die prägendsten Bücher der deutschsprachigen Literatur seit 2000, also nicht des letzten Jahrhunderts, sondern also die Idee war eigentlich zu sagen, der Anfang des Jahrhunderts ist vorbei, wir sind jetzt Mitte des Jahrhunderts, Zeit für eine Zwischenbilanz. Ne? Also welches waren die wichtigsten, die prägendsten Bücher der deutschsprachigen Literatur seit 2000? Als Basis für diese Umfrage haben wir genommen, die Perlentaucher-Notizen, wir haben einfach eine lange, lange, lange Liste gemacht mit den Büchern, den Romanen oder den belletristischen Büchern deutschsprachiger Literatur, die am häufigsten besprochen worden sind seit 2000. Und daraus durften die Kritiker dann 5 Bücher auswählen, die für sie die wichtigsten waren.
Und das mit wichtig, was meinen Sie damit genau? Weil Sie haben ja nicht nach den besten Büchern gefragt.
Ja, aber letztlich ist das dasselbe. Weil die besten Bücher, ein Buch kann ja nicht gut sein und auf die Dauer nicht prägen. Also ja, die besten Bücher, die prägendsten Bücher. Es ging uns ein bisschen darum, dass die Kritiker eben wirklich auch über ihren subjektiven Eindruck sprechen. Also was war für mich das wichtigste Buch und nicht einfach, was war das beste Buch oder so.
Und das ist ja ganz lustig, wenn man sich das anschaut. Manche, die fangen dann erstmal an, quasi zu argumentieren, wie Dennis Scheck, der dann erstmal sagt, na ja, deutschsprachige Bücher gar nicht so wichtig. Mich haben viel mehr so internationale Titel geprägt. Hat Sie das überrascht, was die Kolleginnen und Kollegen da so geantwortet haben?
Ja, was Herr Scheck sagte, stimmt natürlich in gewisser Hinsicht. Aber es hat auch was damit zu tun, dass wir ja unseren Geburtstag am Donnerstag im Deutschen Literaturarchiv Marbach feiern. Und das ist nun mal für deutschsprachige oder deutsche Literatur zuständig. Und es kam ja jetzt auch die Meldung, dass Marbach uns archivieren wird.
So ein Ritterschlag, oder?
Ja, also das ist uns unheimlich wichtig, denn ich weiß ja nicht genau, aber irgendwann wird der Perlentaucher ja nicht mehr existieren und dann ist es eben wichtig, dass eine digitale Kopie vorliegt. Denn im Moment läuft er auf einem Server, aber das ist ja kein Automatismus. Diesen Server müssen wir mieten, der gehört sozusagen zur Firma. Ne? Und wenn man diesen Server abschaltet, ist der Perlentaucher weg.
Aber warum denken Sie, dass es keinen Perlentaucher irgendwann mehr geben
wird? Es wird dem Perlentaucher ewig geben.
Ich benutze das so oft, aber haben Sie Nachwuchsprobleme?
Nein, wir haben keine Nachwuchsprobleme. Im Gegenteil, wir haben ganz tolle Kollegen, aber KollegInnen. Aber wir trotzdem ist es eben doch wichtig, dass man sich absichert. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, auch gerade wenn man einen, wie soll man es nennen, Erbe übergibt oder so, dass das schon auch gesichert ist.
Aber lassen wir uns nochmal auf diese wichtigsten Bücher dieses ersten Vierteljahrhunderts schauen. Da ist ja auch interessant, dass da so ganz viel unterschiedliche Autoren dabei sind. Also gab es denn überhaupt welche, die sich wiederholen?
Also das ist hat uns auch ja fast überrascht. Also man kann eigentlich sagen, so die Ära der großen Zampanos ist vorbei. Also wenn man sich überlegt, wie war es vor 2000, da gab es ja ganz klar dominierende Namen, also Grass, Enzensberger, Botho Strauß, Christa Wolf, übrigens wahrscheinlich als einzige so in dieser ganzen, ganz populären oder großen Kategorie. Wer wäre da noch? Handke natürlich. Ne? Das ist irgendwie nicht mehr. Die werden gar nicht mehr genannt. Also Handke wird, glaube ich, noch einmal genannt, Botho Strauß noch einmal oder so. Es ist wirklich ein Generationswechsel, der da ab 2000 passiert ist. Und man muss sagen, die Ergebnisse dieser Umfrage, die natürlich, ja, wie soll man sagen, nicht repräsentativ ist, wir haben 28 KritikerInnen gefragt, die Ergebnisse sind sehr breit gestreut. Ne? Aber es gibt schon einige Autoren und einige Bücher, die besonders häufig genannt werden.
Zum Beispiel?
Also die am meisten genannte Autorin ist Emine Sefki Özdamar mit ihrem Roman Ein von Schatten begrenzter Raum, den sie ja erst vor 4 Jahren, glaube ich, veröffentlicht hat, nach 20 Jahren Schweigen. Und das ist wirklich, das ist der Roman, der am häufigsten genannt wird.
Und würden Sie den auch auf Ihre Liste setzen von den 5?
Also wenn ich meine Liste, den habe ich nicht gelesen, muss ich zugeben. Ich bin jetzt auch kein Experte für deutschsprachige Literatur oder so. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Produktion aufmerksamst verfolgt habe. Wenn Sie mich nach meinen Lieblingsbüchern fragen, dann würde ich also aus dieser Liste wahrscheinlich die Atemschaukel als erstes nennen von Hertha Müller. Mhm.
Und was noch?
Kehlmann, Die Vermessung der Welt, was komischerweise kaum ein Kritiker ihm genannt hat. Kehlmann gehört zwar zu den am häufigsten genannten Autoren, aber nicht Die Vermessung der Welt. Und ich mit einem gewissen Zögern auch Der Turm von Uwe Tellkamp, den ich zwar sprachlich nicht besonders mochte, aber es ist trotzdem ein toller Roman über die ehemalige DDR.
Lässt sich denn, weil Sie gesagt haben, das ist doch deutlich diverser, würde ich jetzt mal sagen, geworden, was die Leute alles für Titel nennen. Es gibt nicht mehr so eine Art Kanon. Lässt das auch Rückschlüsse auf die Literaturkritik zu?
Das ist eine gute Frage. Aber ich meine, es gab natürlich auch in der Kritik die großen Zampanos. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn wir jetzt wiederum zurückdenken an die Zeit vor 2000, da gab es 3, 4 Namen, die waren absolut dominierend. Natürlich Reich Ranitzky, Fritz J. Radatz, und Joachim Kaiser zum Beispiel. Das war eben noch eine Zeit, das ist ja eigentlich alte Bundesrepublik, in der man im Kulturjournalismus als Kritiker eine Machtposition gewonnen hat.
Da wurden richtig Titel gemacht auch, ne? Also ja. Erfolge mitbestimmt.
Es gab auch strategische Bündnisse zwischen Autoren und Kritikern zum Beispiel und solche Sachen. Und es gab eben, also sagen wir mal, bis in die 70er, 80er Jahre hinein waren viele große Debatten tatsächlich durch Werke bestimmt. Später spaltete sich das ein bisschen auf. Es gab sozusagen einerseits die Feuilleton-Debatte und andererseits die Kritik. Da kann man jetzt sagen, ja, ist das ein Relevanzverlust? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es auf eine Entwicklung, die man verzeichnen kann. Es gibt jetzt nicht mehr den Papst. Es gibt keinen Kritikerpapst mehr. Also die Ära der Päpste ist vorbei.
Und haben sich denn die Anmutungen der Kritiken auch stark verändert in diesen letzten 25 Jahren? Wie kritisiert wird?
Also es wird weniger kritisiert. Sozusagen, also es gibt natürlich weniger Kritiken. Sie haben ja gesagt, der Perlentaucher wertet die regionalen deutschsprachigen Zeitungen aus. Das stimmt auch. Aber wir haben auch dann irgendwann den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur mit hinzugenommen. Und die Kritiken, die werten wir jetzt auch aus. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Zeitungen nicht mehr so viel Kritik machen wie vor 20 Jahren. Aber das ist einfach so. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Zeit, die hatte um 2000 noch jede Woche eine 6- oder 8-seitige Lage, ein sogenanntes Buch, nur für Bücher, also nur für Buchkritik. Und ja, jetzt haben sie noch 1, 2 Kritiken die Woche, es ist eben so. Andererseits sind die Zeitungen sich doch sehr treu geblieben. Sie sind zwar längst nicht mehr so dick wie jetzt noch im Jahr 2000, aber die FAZ und die Süddeutsche haben doch einen emphatischen Begriff von Kritik behalten und die anderen Zeitungen tun auch ihr Bestes. Die Taz hat jede Woche zumindest am Samstag ihre 5, 6 Kritiken. Die Literarische Welt leider nur noch einmal im Monat. Früher war das einmal die Woche. Also es hat sich schon was verändert, einfach durch den Medienwandel. Die Zeitungen sind nicht mehr so ganz die Herren der Schöpfung.
Es gibt ja auch jetzt so eine starke digitale Öffentlichkeit, da sprechen wir gleich nach unserem Gespräch noch drüber. Aber dass sie auch noch anfangen, irgendwie Blogger zu sichten, das würde dann wahrscheinlich ins Uferlose führen.
Das können wir nicht. Also das wäre einfach zu viel. Man muss auch sagen, dass das Genre der Kritik offenbar doch auch an die traditionellen Formen der Medien gebunden ist. Blogger, wenn ein Blogger über ein Buch schreibt, ist das in der Regel nicht einfach eine Kritik, sondern es ist ein sehr persönlicher, subjektiver Text meistens. Die, wie soll man sagen, der Zugang zu den Werken hat sich verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Mhm. Sondern,
Und wie schauen Sie jetzt so auf die nächsten 25 Jahre? Wir haben ja am Anfang geklärt, dass den Perlentaucher wird es ewig geben. Mhm. Und Sie, wie würden Sie Ihre Rolle so beschreiben? Denn so, Sie sind ja auch nie so ganz objektiv. Das geht ja auch gar nicht. Man merkt schon oft auch, dass derjenige, der sich mit der Rezension beschäftigt hat, auch eine Meinung dazu hat. Wie wollen Sie das weitermachen?
Wir wollen es genau so weitermachen. Also ich glaube, wir sind ein Spiegel der qualifizierten Öffentlichkeit und ich denke, dass es immer eine Fraktion im Publikum geben wird, die sich dafür interessiert. Intellektuelle Debatte ist für uns ja auch sehr wichtig durch die Feuilleton-Rundschau. Es gibt ja diesen Begriff der Feuilleton-Debatte, ne? Also viele Debatten finden in diesen Seiten statt. Und viele dieser Debatten haben wir wiedergespiegelt oder auch eingegriffen, denn wir bringen ja auch eigene Artikel. Und das halten wir gerade in diesen dramatischen Zeiten für eine notwendige Funktion.
Also herzlichen Glückwunsch nochmal zu 25 Jahre Perlentaucher Thierry Chervel und vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Hunter White, der Name ist Programm. Die Hauptfigur in Chaya Shooters Roman Trophäe ist ein reicher amerikanischer Börsenmakler. Als weißer Jäger hat er in Afrika Unsummen dafür gezahlt, ein Spitzmaul-Nashorn vor die Flinte zu bekommen, das letzte Tier in seiner Sammlung der Big Five. Die flämische Autorin liest heute aus ihrem Roman in Bingen.
Hunter will weg aus dieser Welt, wo alles nur virtuell unecht und mit Geld bezahlbar ist. Er denkt, ich kann hier mich als Mann wirklich mal zeigen. Aber natürlich, was daran sehr ironisch ist, ist, dass er das auch wieder kauft. Sein Afrika, wie er das sieht, ist natürlich ein Afrika, das Teil ist von diesem kapitalistischen, postkolonialen Traum.
Wilderer machen Hunter White einen Strich durch die Rechnung. Und dann macht man ihm ein unglaubliches Angebot. Jagd auf Big Six. Chaya Shooters liest aus Trophäe. Heute um 19 Uhr auf der Binger Bühne in Bingen, morgen in Kassel, am Samstag in Gingst auf Rügen. Laster, Rausch, Krankheit. Als Charles Baudelaire 1857 seinen Gedichtband Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen, veröffentlichte, sorgte er für einen Skandal. Aber seine Gedichte entfalteten eine ungeheure Wirkung und legten den Grundstein für eine neue Ästhetik. In Berlin widmet sich eine Ausstellung den bösen Blumen. Zu sehen sind Kunstwerke, die sich zum Teil direkt auf Baudelaires Gedichte beziehen. Zum Beispiel von Odilon Redon, Hannah Höch oder Otto Pienes 13 schwarze Plastikblumen. Kuratorin Kiliki Zacharias.
Die alte Idee von dem Schönen, Guten und Wahren, das immer zusammenfinden soll, die gibt es nicht mehr und stattdessen beschreibt Baudelaire Dinge, die eben beides sind. Schön und böse, hässlich und gut. Er sagt, dass man das eindeutig absolute Gute nicht haben kann. In dem Moment, wo es eindeutig und absolut gut ist, kippt es wieder in sein Böses.
Böse Blumen. Die Ausstellung ist bis zum 4. Mai in der Sammlung Schaff-Gerstenberg in Berlin zu sehen. Fast 70 Bücher hat der österreichische Autor Franz Hobel inzwischen geschrieben. Sein neuestes, 100 Wörter für Schnee, stellt er heute in Neumünster vor.
Was mich dann halt sehr interessiert hat, ist der Blick eines Ureinwohners auf die moderne westliche Zivilisation.
Es ist zum einen ein Historienroman um den Polarforscher Robert Peary, der behauptete, im Jahre 1909 als erster Mensch den Nordpol erreicht zu haben, was bekanntermaßen nicht stimmt. Er führte sich in Grönland wie ein Kolonialherr auf und verschleppte auch Inuits wie den jungen Minik in die USA. Dessen Geschichte erzählt Franz Hubel im zweiten Teil seines Romans.
Er wird als Zehnjähriger rausgerissen, kommt in eine für ihn völlig fremde Kultur, findet sich dann natürlich am Anfang überhaupt nicht zurecht. Und es ist ihm doch irgendwann nach fast 2 Jahrzehnten geglückt, dass er wieder zurückkommt nach Grönland. Und dann hat er festgestellt, er kennt die Lebensweise nicht mehr, hat die Sprache vergessen.
100 Wörter für Schnee. Die Lesung mit Franz Hobel heute um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei in Neumünster, morgen in Kiel.
Und das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk. Wir haben gerade schon mit Perlentauchergründer Thierry Chervel darüber gesprochen. Diskussionen über Bücher, die finden längst nicht nur im gedruckten Feuilleton statt. Das Internet ist schon seit Jahrzehnten auch eine Art literarischer Salon, in dem sich Autorinnen zu Wort melden, Leser austauschen, Kritikerinnen und Redakteure vernetzen. Allerdings verändern sich diese Netzwerke und Websites immer wieder. Und wie sich das auswirkt, damit hat sich Simon Sahner beschäftigt. Er ist selbst Buchautor, Journalist und auch Redakteur beim Internetfeuilleton 54 Books. Was deckt dieses Feld, Simon Sahner, im Internet ab, was das klassische Feuilleton nicht bedient? Also wozu braucht es eigentlich diese Form von literarischer Öffentlichkeit?
Ja, diese Form braucht es vor allem erstmal, weil Menschen den Wunsch und den Drang verspüren, sich über Literatur auszutauschen. Und das klassische Feuilleton ist ja vor allem ein sendendes Medium. Also man liest das in Zeitungen oder eben auch im Internet. Man hört es im Radio, sieht es im Fernsehen. Aber man kann selber als Rezipientin nicht zurücksprechen. Und Räume wie das Internet oder aber auch andere Räume des Austauschs bieten dann eben die Möglichkeit, sich auch über Literatur untereinander auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und tatsächlich auch in eine Art literarische Gemeinschaft einzutreten. Und da bietet das Internet natürlich den zurzeit am leichtesten zugänglichen Raum.
Gerade für jüngere Leserinnen und Leser ist ja das ganz wichtig. Ich habe mir auch mal BookTok angeguckt. Da findet ja viel Austausch statt. Was gibt's denn noch so alles außerhalb der Feuilletons?
Also BookTok ist im Moment natürlich das mit Abstand größte. Früher fand noch viel auf Twitter, inzwischen Ex, statt, aber das wird immer weniger. Das hat sich jetzt ein bisschen auf diese Alternativplattform Blue Sky auch verlagert, auf Instagram. Aber was wir auch bei 54 Books beobachten, ist, dass immer mehr auch in privaten Kanälen oder halb privaten Kanälen, also auf Discord-Servern stattfindet, wo man dann eben wie in einer Art Forum sich austauscht. Da ist auch eine andere Form noch sehr populär, also die Rezensionsplattform Goodreads ist auch ein Ort, wo sich sehr viel über Literatur unterhalten wird, und da findet das sogar in Form von wirklich ausufernden Gesprächen statt.
Und was würden Sie sagen, wie sich der Austausch über Literatur im digitalen Raum auch so verändert hat? Wird da anders über Literatur gesprochen als jetzt so im klassischen Feuilleton?
Der Umgang ist vor allem wesentlich offener, und das hängt vor allem auch damit zusammen, dass das Feuilleton ja eine Art Gatekeeper ist. Das heißt, dort entscheiden Menschen in Redaktionen, was besprochen wird. Und das hat Herr Chervel ja auch gerade gesagt. Es gab da früher diese Großkritiker, und die haben entschieden, was da reinkommt und was nicht. Und im Internet kann eben alles besprochen werden. Also da kommen dann auch solche Bücher wie zum Beispiel die Fourth Wing-Reihe von Rebecca Yarros, einer amerikanischen Autorin, rein, die im normalen Feuilleton überhaupt keine Erwähnung finden. Es wird aber auch über klassische Hochliteratur, also sowas wie Franz Kafka zum Beispiel, dann gesprochen, aber da dann auch in einer Weise, die zum Beispiel mehr auf die Emotionen abzielt, die Kafka erzeugt. Also da wird Kafka dann zu einer Art Lebensphilosophie, Lifestyle-Produkt sozusagen. Also man hat einen freieren Umgang mit Literatur in diesen Räumen.
Und es gibt ja auch ganz verschiedene Formen. Ne? Wir haben schon BookTok angesprochen, da wird ja viel über so kleine Videos gemacht, wo dann auch für den Buchclub mal schön der Tisch gedeckt wird und so. Wie verändert das denn diese verschiedenen Formen dann auch nochmal den Zugang, wie über Literatur gesprochen wird?
Also ich glaube, in diesen Videos hat es vor allem viel damit zu tun, dass Literatur als Teil eines Lebensgefühls inszeniert wird. Also ich meine, Menschen, die viel lesen und sich mit Literatur auseinandersetzen, kennen das vielleicht. Man setzt sich hin, macht es sich gemütlich und liest ein Buch. Und genau diese Situation wird eben in diesen Videos auch zelebriert. Es wäre aber zu wenig, diesen Online-Austausch darauf zu reduzieren, weil zum Beispiel gerade auf Goodreads wird wirklich in ausuferndsten Diskussionen, ich hatte es schon gesagt, über auch Hochliteratur diskutiert. Also ich habe da gerade vorhin noch mal reingeguckt. Es gibt unfassbar lange Diskussionsstränge zu Romanen von Jane Austen, von Albert Camus, auch Franz Kafka. Und man muss wirklich erstmal eine Stunde lesen, um dann daran teilnehmen zu können. Also man kann nicht sagen, das würde nur so auf einer oberflächlichen Ebene stattfinden.
Und wenn man da mal reinschaut, hat man jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass das Lesen so quasi im Untergang begriffen ist. Oder wie ging Ihnen das?
Überhaupt gar nicht. Also es wird wahnsinnig viel gelesen. Ich will jetzt keine Aussagen machen zu mehr als je zuvor oder auch nicht, das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall viel gelesen. Und was vor allem auch auffällig ist, es wird eine riesige Bandbreite an Literatur gelesen. Also eben von solchen Romance- und Fantasy-Romanen, wie sie dann häufig bei BookTok vorkommen, bis hin auch wirklich zu der sogenannten Hochliteratur. Es ist eigentlich alles dabei und das finde ich auch eigentlich immer ein sehr wichtiges Signal, wenn so über den Niedergang des Lesens oder so gesprochen wird. Es wird wahnsinnig viel gelesen.
Und das Feuilleton greift das ja auch schon auf. Also ich erinnere mich, dass kürzlich mal ein ganzseitiger Artikel über den ältesten BookTalker Klaus Wilbrand, der ja dann auch gestorben ist leider, in der Süddeutschen Zeitung war. Also die reagieren da auch drauf, nicht?
Ich glaube, das müssen sie auch inzwischen immer mehr, weil es zeigt sich ja, dass dort unheimlich viel stattfindet. Also gerade der Herr Wilbrand war ja auch sowas wie so eine Art Schnittstelle zwischen dem klassischen Feuilleton und BookTok, weil er eben eigentlich über das gesprochen hat, was sonst das klassische Feuilleton behandelt, es aber in einem Rahmen gemacht hat, der dann wieder im Internet sehr gut funktioniert hat. Was ich noch erwähnen würde, wäre Volker Weidermann von der Zeit, der wirklich mit einer unheimlichen Akribie sich in diese Welt hineingestürzt hat und da auch gelesen hat und darüber geschrieben hat, teilweise auch mit Irritation und Verwunderung, aber das war schon ein Zeichen für, dass das Feuilleton sich jetzt auch in den Raum hinein bewegt und auch sich die Literatur anguckt und nicht nur das Phänomen.
Simon Sahner, vielen Dank für diesen Ausflug in die digitale Lesewelt. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Straßenkritik.
Norman Dekanski ist mein Name. Ich sitze hier am Starnberger See und ich lese gerade eine Geschichte Russlands von Orlando Figes. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht um die geschichtliche Entwicklung Russlands vom Kiewer Rus über die Zarenzeit, die Umwürfe im 19. Jahrhundert. Und auch bis hin in die aktuelle Geschichte mit Putin. Die Motivation dahinter war eigentlich die Gesamtentwicklung Russlands mit dem ausgebrochenen Krieg 2022 zu sehen. Da tatsächlich recht interessant, wenn auch eine recht grausame Geschichte, dass es eigentlich ein Vielvölkerstaat ist mit dem Kaukasus Krim-Tataren. Das vergisst man oft, dass es doch ja, ein Vielvölkerstaat letzten Endes ist. Manche Passagen sind ein bisschen zäh, aber lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Also eine klare Empfehlung würde ich da aussprechen.
Norman Dekanski liest am Starnberger See von Orlando Figes eine Geschichte Russlands. Die Übersetzung ist von Norbert Juraschitz und erschienen ist das Ganze beim Klett-Cotta Verlag als Taschenbuch für 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Aus dem französischsprachigen Teil von Kanada kommt der Roman, um den es jetzt geht. Was ich von dir weiß, von Eric Chacour, ein Autor, der 1983 in Montreal geboren wurde. Seine Eltern stammen aus Ägypten. Chacour arbeitet in der Wirtschaft, im Finanzwesen, aber als sein Debütroman vor 2 Jahren erschienen ist, da wurde das Buch ganz besonders in Frankreich sehr gefeiert und gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Ob das zu Recht so ist, das weiß Dirk Furich, er hat das Buch gelesen. Was erzählt denn Eric Chacour da in diesem Roman?
Es ist eine sehr komplizierte Geschichte auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine sehr, sehr stark und packend erzählte Geschichte. Es geht um einen jungen Mann, der heißt, wie man erst sehr viel später erfährt, Rafik. Und der rekonstruiert die Geschichte seines Vaters. Den kennt er nicht. Er ist über viele Jahre aufgewachsen, bis er 16 war, ohne von dessen Existenz etwas zu wissen. Denn in dem Moment, als die Mutter mit Rafik schwanger war, hat der Vater sein Heimatland Ägypten verlassen, ohne von dem künftigen Kind zu wissen. Und das deswegen, weil er einen Skandal vermeiden wollte, denn er hatte eine Affäre mit einem jungen Mann, also eine schwule Affäre. Das wurde in der Familie bekannt und in der Umgebung bekannt. Und dann ist er ausgereist, um praktisch diesen Skandal in Ägypten nicht zu verursachen.
Und das steht im Mittelpunkt dieses Romans. Ist das so eine Art Coming-out-Roman?
das steht im Mittelpunkt dieses Romans, aber es ist eben gerade kein echter Coming-out-Roman, denn einerseits macht Tarek, so heißt dieser Arzt, um den es geht, der seine Heimat verlässt, der macht eigentlich kein Coming-out, sondern er entflieht dem Coming-out, indem er nach Kanada geht. Es geht vielmehr um ein großes Schweigen innerhalb der Familie. Man muss dazu sagen, es ist eine christliche Familie in Ägypten, koptische Christen, die sehr, sehr kosmopolitisch orientiert ist, die auch zur gesellschaftlichen Oberschicht gehört, in der man eigentlich sehr modern und sehr westlich orientiert ist. Also die ganze Sache beginnt in den 60er Jahren, als Ägypten sich insgesamt auf Europa hin und auf den Westen noch orientiert hatte. Und es geht um die bürgerliche Angst vor etwas, was in den konventionellen Weg, den der Arzt eigentlich gehen sollte, einbricht. Es geht eher darum, dass die Familie eben diese Schande nicht öffentlich machen will und deswegen sich immer mehr in immer mehr Lügen verstrickt im Laufe der Jahre.
Jetzt ist dieses Buch ja in Frankreich richtig gefeiert worden und auch gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Zu Recht, also ist das quasi ein richtig außergewöhnliches Debüt?
Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen und mit großer Spannung gelesen, denn es ist tatsächlich ein sehr, sehr starker Roman. Es ist einmal diese Geschichte, man erfährt relativ viel über Ägypten, über das Leben dort, auch wenn die Zeitumstände und die Politik immer nur so am Rande angedeutet werden. Also es tropfen immer so kleine Dinge hinein. Man muss vielleicht auch die eine oder andere politische Nuance einmal nachschlagen, um dann wirklich zu verstehen, um was es geht. Aber das ist eben die Folie, vor der das Ganze erzählt wird. Dann kommt die Erzählstruktur hinzu. Wir erfahren im Laufe des Romans erst, dass es dieser junge, unbekannte Sohn ist, der dieses Schweigen nicht mehr aushält, der bestimmte Indizien findet im Haus der Familie, die darauf schließen lassen, dass eben sein Vater diese Affäre mit dem jungen Mann hatte und deswegen Ägypten verlassen hat. Der recherchiert und der schreibt seinem Vater eine Art Brief. Und das ist dieser Roman, der ist auch in der Du-Form erzählt. Also er spricht praktisch seinen Vater immer an. Und im Laufe der Erzählung erfährt man erst, um was es wirklich geht. Es gibt immer so kleine Andeutungen, die sich später erst ergänzen. Und man muss als Leser auch immer mitdenken und hat immer so eine Art kleinen Cliffhanger von Kapitel zu Kapitel. Also es macht diesen Roman unglaublich spannend, unglaublich toll erzählt. Und vor allem, wenn man in Rechnung stellt, dass Erik Shakur 10 Jahre gebraucht hat, um diesen Roman zu schreiben, das sagt er jedenfalls selbst darüber, dann muss man sagen, ja, man hätte dann auch erwarten können, das ist vielleicht ein bisschen sehr komplizierte Sache, weil er viel zu viel daran gearbeitet hat an einzelnen Formulierungen, um den wirklich gut werden zu lassen. Nein, es ist das Gegenteil. Dieser Roman ist sehr leicht, sehr spannend, sehr schwebend und kommt also wirklich zu einem umfassenden Familien- und Zeitpanorama. Und es geht um die Entwicklung einer Persönlichkeit, eben zu einer homosexuellen Persönlichkeit.
Also wenn er 10 Jahre daran gearbeitet hat, dann hat er vermutlich auch ziemlich daran gefeilt an der Sprache. Merkt man das denn und wie ist das so erzählt?
Ja, das ist das, was ich eben meinte. Man könnte denken, dass er viel zu viel gefeilt hat, dass es viel zu lange gedauert, weil der Roman hat nur ungefähr 250 Seiten, dafür 10 Jahre. Das ist eigentlich ein bisschen viel. Nein, aber das Gegenteil ist eben der Fall. Man spürt wirklich ein zartes Talent für Literatur, für das Schreiben. Ein Debütroman, der so klug stilistisch formuliert und diese Dramaturgie, von der ich gesprochen habe, also dass man alles auch so in einer Art Rückblende erst nach und nach erfährt, das ist für jemanden, der vorher noch nie größere Romane geschrieben hat, würde ich sagen, wirklich sehr außergewöhnlich und das macht diesen Roman eben einerseits sehr packend und andererseits aber auch literarisch sehr, sehr anregend.
Dirk Fuhrich über Erik Shakurs Roman Was ich von dir weiß. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Sina de Malafons und erschienen ist er im Gutkind Verlag für 25 Euro. Um Schuld und Vergebung ging es in vielen seiner Theaterstücke, denn der Dramatiker und Schriftsteller Ethel Fugard war ein engagierter Gegner des Apartheid-Regimes in seiner Heimat Südafrika und er hat in seinen Texten immer wieder das Leid und die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung thematisiert. International bekannt wurde sein Roman Tsotsi, der 2005 verfilmt und mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Jetzt ist Ethel Fugard im Alter von 92 Jahren gestorben und Stefan Überbach erinnert an ihn.
Er war ein außergewöhnlicher Erzähler in außergewöhnlichen Zeiten und er war das moralische Gewissen einer ganzen Generation. So wie Staatspräsident Cyril Ramaphosa werden viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner Arthur Fugard in Erinnerung behalten. Der Schriftsteller und Dramaturg gilt als eine der größten Literatur- und Theaterikonen des Landes. Aufgewachsen in einem weißen Slum im damaligen Port Elizabeth, wurde er schnell zu einem entschiedenen Gegner der Apartheid. Ließ Schwarze und Weiße gemeinsam auf der Bühne auftreten und zog sich damit den Zorn des rassistischen Unterdrückerregimes zu, das ihm für mehrere Jahre den Pass wegnahm und dafür sorgte, dass er viele seiner Stücke nur im Ausland veröffentlichen und produzieren konnte. Ramaphosa-Sprecher Vincent Magwenya. Neben dem eindrucksvollen Werk, das er hinterlassen hat, wird man sich an Arthur Fugard erinnern, weil er eine Ausnahme unter den Millionen weißer Südafrikaner war, die ungerührt die Augen verschlossen haben vor den Ungerechtigkeiten, die in ihrem Namen begangen wurden. Autorenkollege Ismail Mahomed sagt es so: Seine Feder war ein Arsenal, das der Apartheid-Staat nicht kontrollieren konnte. Mehr als 30 Stücke hat Arthur Fugard geschrieben und darin das Leid der schwarzen Mehrheitsbevölkerung während der Zeit der Rassentrennung thematisiert. Zum Beispiel den Pass, den alle Nicht-Weißen damals immer mit sich führen mussten. The stamp decided whether you could live and work in the city. Ein Stempel darin entschied, ob man in der Stadt leben und arbeiten konnte. Ein anderer Stempel, ob man sich mit seiner Frau treffen durfte. Jeder Aspekt des Lebens stand in dem schrecklichen kleinen Buch. Das Sharpeville-Massaker begann, als viele Menschen davon genug hatten und während einer Demonstration ihre Pässe verbrannten. Und das war der Moment, als die Polizei das Feuer eröffnete. In Sharpeville starben 69 schwarze Demonstranten. Mehr als 200 wurden zum Teil schwer verletzt. 1960 war das. Das Jahr, in dem Fugard begann, an seinem Roman Tsotsi zu arbeiten, seinem vielleicht bekanntesten Werk. Tsotsi ist ein Slangwort aus den südafrikanischen Townships. Übersetzt heißt es so viel wie Gangster. Das Buch erzählt von einem jungen Killer, der ein Auto überfällt, die Besitzerin niederschießt, dann auf dem Rücksitz ein Baby findet und für das Kind Vatergefühle entwickelt. 2005 wird der Roman verfilmt und im Jahr darauf als bester ausländischer Beitrag mit dem Oscar ausgezeichnet. Das Ende der Apartheid in seinem Heimatland und die ersten freien Wahlen 1994 hat der Autor als prägendes Erlebnis in Erinnerung.
It was a moment of unbelievable euphoria.
Es war ein Moment voller unglaublicher Euphorie, höchstens noch vergleichbar mit dem Fall der Berliner Mauer. Und was damals in Südafrika den Ausschlag gegeben hat, war der Dialog. Feinde redeten miteinander, es gab Gespräche, so wie im Theater. Ich meine, besser geht es nicht. Aber nur wenig später weicht die Euphorie der Ernüchterung, dem Gefühl, betrogen worden zu sein. Desillusioniert sei er, sagte Arthur Fugard schon vor 20 Jahren, angesichts der grassierenden Korruption im Land oder der Tatsache, dass sich Südafrikas Regierung dem mörderischen Treiben des Mugabe-Regimes in Simbabwe nicht entschieden entgegengestellt hatte.
Things aren't too well, to put it mildly.
Die Dinge stehen nicht zum Besten in meinem Land, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und mir ist klar geworden, dass das neue Südafrika die Wachsamkeit der Schriftsteller tragischerweise genauso dringend braucht, wie das im alten Südafrika der Fall war.
Der südafrikanische Schriftsteller Ethel Fugard. Am Wochenende ist er in der Nähe von Kapstadt nach langer Krankheit im Alter von 92 Jahren gestorben.